Unser Predigtext steht Epheser 2. Gott hat auch uns zum Leben erweckt. Auch ihr waret tot in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr vormals gewandelt seid, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Das ist der Zeitgeist, der uns alle ja genauso beherrscht. Unter ihnen haben auch wir alle vormals unseren Wandel gehabt, in den Lüsten unseres Fleisches, und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, samt Christus lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christus Jesus, auf dass er zeigte in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Begnadigung, seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Herr, mach uns das immer größer, wie du uns beschenkst. Amen. Es ist bezeichnend, dass der Mittelpunkt der Predigt Jesu, auf den er immer wieder abhob, am meisten bei uns verwirrt und belastet ist. Von was sprach Jesus immer? Worauf zielte er? Immer in den Evangelien wird berichtet, dass Jesus die Menschen zu einem aufrief: Bekehrung. In unserem Neuen Testament ist dieses Metanoein, dieses eine Wendung vollziehen mit seinem ganzen Leben, missverständlich mit Buße übersetzt. Im Alten Testament schon ist das ein Hauptwort, kehrt um. Ich will Ihnen heute Morgen helfen, dass Sie die Mitte der Predigt Jesu verstehen. Sie müssen wissen, was Bekehrung ist. Ich kann es Ihnen am besten in einer Erzählung klar machen. Da war ein junger Mann, der treu für Gott lebt. Sein Vater war Pastor und es war zu Hause ein frommes Familienleben, das auch den Jungen mit einschloss. Sie waren 19 Kinder zu Hause, er das 15. Hat es nie vergessen, wie bei einem Brand, als ihr ganzes Elternhaus abgebrannt ist, der Vater auf die Leiter sich schwang und durch die Feuerflammen ihn herausholt, noch aus dem Fenster. Und der Vater dann mit ihm niederkniet vor dem Haus und sagt: Dein Leben ist wie ein Brand aus dem Feuer gerissen. Verstehe, was dir Gott damit sagen will. Also bestimmt kein gottloser junger Mann. Er kommt an die Universität in Oxford und gründet mit anderen tief frommen jungen Leuten einen heiligen Club. Sie ordnen ihren gesamten Tagesablauf unter Führung des Wortes Gottes. Sie halten zweimal täglich stille Zeit, zweimal in der Woche fasten sie bis 3 Uhr nachmittags. Und es steht bei ihnen ganz fest, dass ihr Leben für den heiligsten Dienst für Gott hergegeben werden muss, für die Mission unter den Heiden. Es war John Wesley, der dann ausreiste nach Amerika, um Missionar unter den Heiden zu werden. Und unterwegs auf dem Segelschiff sieht er in einem schrecklichen Seesturm ein paar Herrnhuter Brüder auf dem Deck stehen und sich an den Masten hinklammern und ihre Lieder singen. Und Wesley sagt, den Glauben kenne ich gar nicht. Ja, was ist das? Der war doch fromm, der war doch heilig. Der merkt, Glaube an Jesus ist nochmal etwas anderes. Er hat mit den Leuten ein langes Gespräch geführt und einer hat ihn gefragt, ob er Jesus Christus kenne. Und er antwortete, ja, er ist der Heiland der Welt. Und dann hat er gesagt, nein, was bedeutet er dir? Und weil er keine Antwort geben konnte, sagte er zu ihm, kennst du dich selbst? Wesley sagte, ja, ich kenne mich selbst, aber er sagt später, ich wusste, dass es gelogen war. Und er kehrt mit 29 Jahren zurück nach England, enttäuscht von seiner Missionstätigkeit, weil es keine Frucht gab. Und er kam in eine Versammlung und er sagt, dort habe ich mich bekehrt. Was ist das? Vielleicht war das in Ihren Gedanken auch so eine Vorstellung, dass das heilige, gequälte, fromme Leben Bekehrung wäre. Nein, nein. Dort in dieser Versammlung wurde nur ein Stück der Vorrede Luthers zum Römerbrief vorgelesen, in der es heißt, der Glaube an Jesus, das Verbundensein mit Jesus, ist so eine Macht, dass es in unserem Leben alles frei aus sich heraussetzt. Man muss sich gar nicht mehr zwingen, man muss gar nicht mehr nötigen, sondern das ist so eine neue Bewegung, dass die ganzen Taten, die wir tun müssen, wie von selbst aus uns herauskommen. Und Wesley sagt, da habe ich mich bekehrt. Da habe ich mich in die Hand dieses Jesus fallen lassen. Zum ersten Mal habe ich gemerkt, ich kann doch mein Leben nicht selber verwandeln, sondern er ist es, der mich beschenkt. Und die erste Predigt, die dieser Mann, der so viel von Bekehrung nachher sprach, der Erweckungsprediger John Wesley, der größte Reiter des Reiches Gottes, man kann es kaum nachrechnen, wie viele Tausende von Meilen er durch diese Welt geritten ist, um den Menschen diese Botschaft zu bringen. Freudenbotschaft der Bekehrung. Du strengst dich an, du mühst dich, du plagst dich und du meinst, das sei eine Last, was du alles bei dir ändern willst. Und du verstehst gar nicht, dass die Gnade Gottes schon da ist. Und da hielt er die erste Predigt nach seiner Bekehrung über dieses Wort. Aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Wir singen gern mit unseren jungen Leuten den Vers, wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Das ist so ein wichtiges Thema, das wir auch unserer Einkehrwochenende im Oktober unter diesem Thema halten werden, über den Frieden, den nur er gibt. Aber ich möchte Ihnen heute in der Predigt drei Punkte dazu sagen, auch zu einem Erkennen. Das erste, Gott treibt sein Werk an uns. Gott treibt sein Werk an uns. Es gibt bei uns immer wieder dieses Missverständnis, dass wir meinen, ich muss doch die Sache Gottes tragen und stützen. Ich will mich mit meinem Leben zur Verfügung stellen und dann treten wir in die Dienste ein. Und es ist doch ganz anders. Nicht wir sind die, die zu einer müden Sache kommen. Das sind schon die Voraussetzungen für unseren Dienst. Völlig falsch. Unser Herr hat sein Reich angefangen von Anfang dieser Weltgeschichte. Die, die jetzt am letzten Dienstag bei unserem Bibeltraining dabei waren, die wissen mehr davon, was wir dort an Beispielen in der Bibel gezeigt haben. Da stand Jesus vor dem Gouverneur Pilatus, der denkt, ach Jesus, was bist du denn für ein armseliger Mann? Da stehst du mit deinen Lumpen da. Und Jesus sagt diesem Gouverneur, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich möchte das all unseren Konfirmanden heute Morgen sagen. Ihr denkt, das sei so eine kleine Sache. Ihr dürft jetzt nicht auf uns sehen. Das Reich Jesu, das durch die Weltgeschichte geht. Das Größte, was es in dieser ganzen Welt überhaupt je gegeben hat. Wie Gott an Menschen arbeitet, wie Gott Barmherzigkeit schenkt, wie Liebe geschieht, wie er Menschen umwandeln kann. Was er in dieser Weltgeschichte schon in Bewegung gesetzt hat, an Erbarmen und Liebe. Und jetzt geht die Frage ganz anders. Passe ich denn da hinein in dieses Reich dieses Herrn? Wenn er mich ruft als sein Mitarbeiter, kann er mich denn überhaupt brauchen? Und da schaut man sich dann an und denkt, bin ich denn begabt dafür? Wenn er uns als seine Mitarbeiter beruft, dann müssen das ja besonders qualitativ ausgesuchte Leute sein. Aber Jesus hat ganz anders gewählt, ganz anders. Er hat die Leute, die fromm waren, auf der Seite liegen lassen. Die Bibelleser seiner Zeit hat er nicht einmal brauchen können. Ist das nicht ein Schock für uns? Er ging hinaus an die Straßengräben und las die Zerbrochenen auf. Und immer hat er dieses eine gesagt, das Mächtigste in einem Leben ist doch die Begnadigung. Es gibt so viel Zusammenbrüche bei Mitarbeitern. Das ist das Allerschlimmste, wenn an einer Stelle des Reiches Gottes, wo einer stand wie eine Säule und ein Pfeiler, der Mann, der hier tragen sollte, plötzlich versagt. Sie haben das auch schon miterlebt. Und dann stürzt viel Krachen zusammen. Da hat ja jeder eine Verantwortung. Wenn wir an unserem Platz nicht Zeugen Gottes sind, dann müssen viele andere mitleiden, nur weil wir versagen. Wenn ich das Evangelium falsch predige, dann hören Sie falsches Evangelium. Wir haben Verantwortung. Und da erschrickt man, wie ist denn das, wenn nun diese Mitarbeiter nicht tragen können. Aber das ist die Art Jesu, dass er deshalb es nicht auf menschliche Kraft, nicht auf fromme Leistung tut, nicht einmal einen Wesley mit seinem ganzen heiligen Club in der Universität Oxford konnte er gebrauchen, sondern er hat sich dort einen müden Mann gesucht, der nicht mehr weiter wusste und dort in die Versammlung in London ging, dem er seine Gnade groß machte. So wie er einen Schächer neben sich am Kreuz erwählt hat. Und das müssen Sie wissen, in Ihrem Leben sind es nie Ihre Gaben, nie Ihre Treue, nie Ihre Reinheit, nie Ihre Aufrichtigkeit, Ihre Einsatzbereitschaft. Was in unserem Leben zählt ist, mir ist Erbarmung widerfahren. Und er möchte es mit mir wagen und riskieren und darum muss aus meinem Leben etwas herauskommen. Gott treibt sein Werk an mir, mit mir fängt er zuerst an. Das ist das Interessante, nicht ich stelle mich für ihn zur Verfügung. Und wo dann Versagen ist, da stellt dann er sein Vermögen daneben. Und wo meine Schwachheit ist, da stellt er seine Stärke daneben. Und wo meine Schuld ist, da stellt er seine Gerechtigkeit daneben. Und dann sagt er, möchtest du mein Mitarbeiter sein? Es geht nicht nach Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, der lebendig macht. Anders sind wir nicht brauchbar für ihn. Wir sind sein Werkstück, wie so ein Rohling, der bearbeitet wird, geschliffen und gehämmert, damit er ein Werkzeug werden kann, so sind wir ein Rohling in der Hand unseres Herrn. Kein Stück mehr als ein Rohling, das er zubearbeiten will. Und er will tüchtig an uns herumhämmern. Aber er will uns brauchbar machen. Wir sind sein Werkstück. Das Schönste hat mir jemand am Dienstag, nach dem Dienstagabend in unserem Bibeltraining gesagt, solch eine Freude habe ich noch nie gekannt. Ich bin wie beschwingt durch die Büroräume in unserem Betrieb gelaufen. Bisher war das bei mir immer, ich muss etwas machen, bis ich erkannt habe, Er macht etwas aus mir. Das Zweite. Gott treibt sein Werk durch uns, zuerst an uns und jetzt durch uns. Das ist ja unvergesslich, wie der Henhöfer, dieser katholische Erweckungsprediger drüben im Badischen, der den evangelischen Glauben entdeckte, diesen evangelischen Glauben, diese Freude, es immer in diesem nicht zu überbietenden Bild gesagt hat, dass er erzählt und sagt, ich ging hinaus in meinen Garten und da steht ein Holzapfelbaum. Und dann habe ich angebrüllt und habe gesagt, du musst Boosdorfer Äpfel hervorbringen. Ich habe geschrien und gebrüllt, aber der hat gar keine Anstalten gemacht, gute Äpfel hervorzubringen. Er blieb ein Holzäpfelbaum. Und dann hat Henhöfer das Geheimnis des Evangeliums dargestellt und gesagt, was meint denn ihr, man könnte aus eurem Leben nur eine gute Tat hervorbringen. Eine Tat, zu der sich Jesus bekennt. Es geht nur so, dass der Baum gepfropft wird und dass man etwas anderes einpflanzt. Und das ist das Geheimnis des neuen Lebens, dass Jesus sagt, ich will aus euch etwas machen für eure Umwelt, aber ich will es doch machen. Das Interessante in dem Gleichnis von Matthäus 25, wo Jesus davon spricht im Endgericht, da erzählt er davon, dass es Menschen gibt, die haben einen Becher Wasser einem anderen gegeben. Ja, wer hat das noch nie gegeben? Es gibt in der Welt überhaupt niemanden, der noch nie einem anderen einen Becher Wasser gegeben hat. Warum markiert das Jesus? Wer hat noch nie einen Kranken besucht? Warum scheidet Jesus zwischen Böcken und Schafen? Glauben Sie, dass es einen Mensch gibt, der noch nie einen Kranken besucht hat? Der noch nie im Hungrigen eine Schnitte Brot gegeben hat? Das gibt es nicht. Ja, warum scheidet dann Jesus? Jesus sagt, da gab es schlichteste Dienste. Das haben sie gar nicht einmal registriert. Im alltäglichen Gewühl zwischen Telefon und Gesprächen. Und da haben sie einem Menschen etwas gegeben, was gar nicht aus ihnen kam, sondern aus dem Geist Gottes, der in ihnen wohnte. Eine Tat, die auf ewiges Leben bezogen war. Es geht sogar fast unbewusst. So wirkt der Herr durch seine Leute. Dass es das gibt, dass er in ganz alltäglichen Diensten, da lädt man einen an den Mittagstisch ein. Keine große Tat, wer hat das noch nie getan? Aber aus diesem schlichten Dienst, da gibt es nicht bloß einen vollen Bauch, sondern da gibt es Frucht für die Ewigkeit, weil sich der Herr durch diese Tat verherrlicht. Paulus spricht in diesem Abschnitt im Epheserbrief ja deutlich davon, wie unser Leben vorher tot war. Das ist ja eine ganz freche Behauptung. Und Paulus sagt, vorher, bevor ihr zu Jesus euch umgewendet habt und seine Gnade über euer ganzes Leben angenommen habt, wart ihr tot. Sag mal, also nein, wir haben vorher auch eine Menge umgetrieben. Und wir haben vorher Frommes umgetrieben. Ohne Jesus treibt man viel, viel Frömmigkeit. Und Paulus nennt das alles Tod. Tod, weil es letztlich nur der Lust des eigenen Menschen dient. Unser Fleisch kann sehr fromm sein. Auch unser frommes Fleisch gefällt sich darin, für Gott etwas zu tun und in Betrieb zu sein. Aber es sind keine Werke, die neues Leben schaffen. Vielleicht stoße ich Sie jetzt einfach ganz hart, indem ich das so erkläre, aber so steht's da. Und Sie sagen, Sie können doch mir nicht einfach alles durchstreichen. Ich tue es nicht. Es geht um neues Leben und neues Leben kann man nicht aus sich herausquetschen und kann man sich nicht aus sich herauspressen. Jesus will, dass Sie von hier weggehen, befreit. Und darum ist das Evangelium eine Freudenbotschaft. Kein Gesetz. Keine Forderung, kein Muss, sondern die Freude, der Herr will wirken, wie die Rebe am Weinstock ist, so wird durch mein Leben Frucht geschehen. Und darum sind die ganz natürlichen Plätze, wo Sie stehen, Ihre Hausarbeit, Ihre Berufsarbeit, die Freunde, die Sie kennen, all das Alltägliche, Plätze, wo der Herr verherrlicht wird, wo sein Reich heute geschieht, wenn ich nur in ihm bin, wenn er nur bei mir ist, wenn nur alles ausgeräumt ist, was belastend zwischen ihm und mir steht, damit er durch mich wirken kann, damit er etwas aus mir machen kann für sein Reich. Und noch ein letztes. Gott treibt sein Werk für uns. Sie können das Evangelium immer daran erkennen, ob Sie evangelisch sind, ob Sie ein fröhlicher Christ sind. Alles, was mit Gesetz und Forderung zu tun hat, ist nicht aus dem Evangelium. Das hat Luther so scharf unterschieden. Alles, was mich zwingt, was mich fordert, was mir einen Druck gibt, ist nicht aus dem Evangelium. Das kann in meinem Leben eine Zeit lang so sein und immer wieder so kommen, dass ich erschrecke vor Gott und merke, was ich versäumt habe, aber es treibt mich nur in die Arme des guten Hirten, der mir sein Evangelium sagt. Und da geht es nicht aus Druck und aus Zwang, sondern aus der Freude heraus. Calvin bemerkt zu dieser Stelle hier im Epheserbrief, man muss die guten Werke gar nicht erst machen. Sie sind schon fertig. Sie liegen gleichsam wie in einem Schatzhaus bei Gott schon bereit. Man muss nur Stück um Stück herausholen. Kein Mensch muss etwas aus sich heraus produzieren. Sondern in dem Augenblick, wo wir vor den Aufgaben stehen, wird uns der Herr all das in die Hand geben, was wir brauchen zum Tun. Er wird uns die Befähigung geben und er wird uns die Möglichkeiten dazu schaffen. Ich darf Ihnen sagen, dass mir jeder Dienst, auch jede Predigt, meine Frau weiß das, eine Sache ist, wo ich oft sagen will, ob ich es hinausbringe. Man kann im Dienst des Herrn nicht stehen, ohne bis ins Letzte abhängig zu werden. Und wie oft stehen wir dann in den Religionsstunden da und scheitern oder bei Besuchen und haben das Wort nicht. Aber wir merken, da ist man hingezogen, wie wenn man das im Brotbeutel hätte oder in der Mappe bei sich. Und das kommt doch nur aus dem Glauben. Und dann reicht er in Fülle dar und gibt. Mir gefällt das bei den großen Straßenrennen, bei der Tour de France, wie da jeder Fahrer so mindestens 3 oder 4 Versorgungswagen hinter sich reinfahren lässt. Ist doch wunderbar. Hat er einen Plattfuß, kommt sofort der Versorgungswagen, stellt ihm das andere Rad hin. Das sind so Leute, die ihm die Vesperbeutel hinhalten. Das Christenleben, manchmal muss man schon strampeln. Ist ein schöner Lauf aufs Ziel hin. Aber da fährt der göttliche Begleitungswagen mit. Das ist der Herr selber, der uns seine Gaben darreicht. Und ich wollte nur, dass Sie einmal in Ihrem Leben sich bekehren. Ganz gründlich und sagen, nicht mehr aus meiner Kraft, nicht mehr aus meinem vollen Streben, sondern seine Gnade ist es, die in mir es vollbringt und sonst gar nichts. Und da ist Ihr Leben dann völlig verändert. Wenn Sie beten können, sei du meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Amen. Wollen beten. Herr, du bist König immer und ewiglich und du hast dein Reich angefangen über die ganze Welt hin. Und du hast uns zu deinen Mitarbeitern berufen. Wir danken dir, dass du die Illusion zerstörst, als ob wir dafür tauglich wären mit unseren Kräften und Begabungen. Es geht um viel mehr, es geht um deine göttliche Wirkung in uns. Wir können uns jetzt nur in deine Hand fallen lassen und dich bitten, wirke du durch unser Leben, auch in all den verschiedenen Aufgaben, in denen wir stehen. Wir wollen draußen in der Welt deine Zeugen sein, Licht und Salz. Und auch unser ganzes Leben soll dich verherrlichen. Aber es geht nur durch Gnade, und die können wir nur rühmen. Dein großes Vergeben, dein großes Erbarmen, dein liebendes Herunterbeugen zu uns. Und jetzt wollen wir dir all die Aufgaben der kommenden Woche auch anbefehlen. Zeige uns, wie wir auch in diesen konkreten Belastungen mit dir rechnen dürfen. Und wie da deine Gnade in schwachen Menschen so wirken kann, dass dadurch Sieg geschieht. Und dass wir teilhaben an deinen großen Wirkungen heute. Herr, wir danken dir auch, dass wir verbunden sind mit deiner ganzen Gemeinde weltweit. Und dass wir so viel hören von dem, was du dort Großes tust, auch in den Umbrüchen, auch dort, wo Krieg und Hunger herrscht. Dass du doch größer bist als alle Not. Herr, zeige uns, wie wir unsere Gaben einbringen dürfen, dir zum Lob und dir zur Ehre. Dir befehlen wir auch die in unserer Mitte an, die nicht unter uns sein können. Die schwermütigen Alten und Kranken, richte du sie jetzt auf, sei du bei ihnen, dass auch sie erfahren, dass es deine Begnadigung ist, die in Schwachen wirksam ist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.